ARD.
SWR Kultur. Forum. Reichsbürger vor Gericht. Wie gefährlich sind die Verschwörer? Am Mikrofon ist Doris Maul. Die Anhänger der Reichsbürgerbewegung wollen das Deutsche Reich gewaltsam wiederherstellen und planen den Umsturz des bestehenden Systems. Für Schlagzeilen sorgte der versuchte Staatsstreich der Gruppe rund um Heinrich den 13. Prinz Reuß. Seit gestern stehen Reuß und 8 weitere Reichsbürger jetzt wegen des Verdachts der Gründung, Mitgliedschaft und Unterstützung einer terroristischen Vereinigung und der Planung einer hochverräterischen Unternehmung, wie es heißt, vor Gericht. In der öffentlichen Debatte werden sie allerdings vielfach immer noch als Spinner abgetan. Sind die Reichsbürger wirklich harmlos oder stellen sie eine reale Gefahr für unsere Demokratie dar? Darüber wollen wir in diesem Forum in SWR Kultur diskutieren. Meine Gäste heute sind Frank Dittrich, Abteilungsleiter Rechtsextremismus und Reichsbürger beim Landesamt für Verfassungsschutz Baden-Württemberg. Außerdem ist er auch der stellvertretende Leiter dieser Behörde. Mit dabei ist auch der Medienwissenschaftler Professor Norbert Bolz. Bis zu seiner Pensionierung hat er an der TU Berlin unterrichtet. Und ich begrüße Andreas Speit in dieser Runde. Er ist Rechtsextremismus- und Reichsbürgerexperte und Journalist bei der Berliner Taz, also bei der Berliner Tageszeitung. Andreas Speit, Sie sind einer der renommiertesten Kenner der rechtsextremen Szene in Deutschland, das kann man schon so sagen, beschäftigen sich seit vielen Jahren mit Neonazis und den neuen Rechten, haben dazu auch verschiedene Bücher veröffentlicht, darunter auch eines über die Reichsbürgerszene. Frage an Sie, ist der aktuelle Prozess gegen die Reichsbürger, seit gestern in Frankfurt, seit Ende April schon in Stuttgart und ab Mitte Juni in München, ein Beweis dafür, dass die Gefahr, die von den Reichsbürgern ausgeht, jetzt bei Justiz- und Sicherheitsbehörden angekommen ist?
In diesen beiden Fällen muss man ganz deutlich sagen, dass die beiden Prozesse genau das belegen. Es wird endlich wahrgenommen, wie gefährlich Reichsideen sein können, dass man sich wirklich hineinsteigern kann, bis zu der Idee, an einem Tag X einen Staatsstreich anzustreben und das sogar unter dem Aspekt, dass berücksichtigt wird, notfalls gäbe es auch Tote.
Herr Dittrich, als Abteilungsleiter Rechtsextremismus und Reichsbürger beim Landesamt für Verfassungsschutz Baden-Württemberg ist ja die Abwehr von Gefahren für unsere Demokratie sozusagen Ihr täglich Brot. Wie sehr bedroht diese Ausprägung des Extremismus, wie sehr bedrohen die Reichsbürger Ihrer Einschätzung nach die Demokratie?
Also ich denke, wir haben jetzt durch diese von Ihnen bereits angesprochene Gruppierung um den Prinzen von Reuß natürlich eine neue Qualität des Bedrohungspotenzials durch Reichsbürger letztlich wahrnehmen müssen. Aber die Szene als solches, dieses Milieu, ist ja seit Jahren schon geprägt durch eine hohe Waffenaffinität und Militanz und Gewaltbereitschaft. Das ist ein Problem, das uns, aber die Gesellschaft letztlich eigentlich seit Jahren beschäftigt. Durch Corona nochmal, denke ich, verschärft wurde diese Problematik. Und das wird uns auch in Zukunft sehr intensiv beschäftigen.
Herr Bolz, in den Medien wird viel darüber gestritten, ob die Reichsbürger nur verwirrte Greise sind. Ein paar Hanseln mit Luftgewehr, wie der Schriftsteller Uwe Tellkamp sie mal bei einer öffentlichen Veranstaltung genannt hat. Oder ob diese Gruppe tatsächlich gefährlich ist für die Demokratie und diejenigen, die sie verteidigen. Was sagen Sie?
Also für die Demokratie ist sie mit Sicherheit nicht gefährlich. Ich gehöre genau zu der von Ihnen in der Anmoderation angesprochenen Gruppe in der Öffentlichkeit, die diese Leute eher für Spinner hält. Was nicht heißt, dass sie nicht in ganz konkreten Situationen ein Gefahrenpotenzial darstellen für einzelne Menschen, wenn sie tatsächlich mal geplant haben sollten, einen Anschlag, sei es auf Herrn Lauterbach oder wer auch immer, zu planen. Oder eine Art Kopie des Sturms aufs Kapitol beim Reichstag zu versuchen, obwohl man sich bei diesen Figuren das schwer vorstellen kann. Also ich will keineswegs leugnen, und das tut, glaube ich, auch kein vernünftiger Mensch, dass diese Leute nicht nur beobachtet, sondern auch vom Rechtsstaat zur Verantwortung gezogen werden müssen für alles, was sie so treiben. Aber daraus eine Gefährdung der Demokratie zu machen, ist wirklich absurd. Und man muss sich viel mehr fragen, wer profitiert eigentlich davon? Und das ist ja die Frage, die der Marxist Bertolt Brecht immer als Lateiner gestellt hat. Cui bono? Wer profitiert eigentlich von dieser Aufregung? Und was man mit diesem Kampf wunderbar vertuschen kann, das scheint mir viel, viel spannender zu sein. Ganz empirisch, ganz konkret geht von jedem Menschen, der über irgendeine Waffe verfügt, auch eine Gefahr aus. Und wenn diese Leute paranoisch sind, wenn sie verrückt sind, wird die Gefahr natürlich umso größer. Aber sowohl die Polizei als auch das Rechtssystem haben alle Mittel, um diese Dinge im Griff zu behalten, daraus eine Gefahr zu konstruieren. Dahinter stecken selbst massive politische Interessen.
Dann gehen wir gleich mal in die Kontroverse. Herr Speit, kann das Ihrer Meinung nach so stehen bleiben, was der Herr Bolz gesagt hat?
Ja, Herr Bolz hat natürlich völlig recht, dass man immer den Kontext von Debatten berücksichtigen sollte und auch einordnen sollte, welche Konsequenzen damit diskutiert werden. In diesem Fall bin ich nur etwas vorsichtiger. Der Grund ist ganz banal, die Gruppe selbst. Die Gruppe ist in dieser Form eine neue Qualität. Wir haben hier Personen, die aus der Mitte der Gesellschaft kommen, gesellschaftlich etabliert. Wir haben eine ehemalige AfD-Bundestagsabgeordnete, die auch Richterin gewesen ist. Der Prinz ist ein erfolgreicher Immobilienmakler gewesen. Wir haben mehrere Personen, die bei der Polizei oder Bundeswehr ausgebildet worden sind. Die sind auch alle nicht im hohen Alter, das sollte man berücksichtigen. Und da wird auch etwas deutlich, wenn man sich genauer anschaut, wo sie herkommen, haben wir eigentlich eine neue Mischszene, um das nochmal zu betonen. Es sind eben Menschen mit Reichsideen, Verschwörungsnarrativen, esoterischen Konzepten. Und das ist eben eine neue Qualität, dass diese Personen miteinander können und sogar eben zusammen geplant haben, einen Tag X einen Staatsstreich durchzuführen. Das haben wir so in dieser Verbindung, in dieser Kombination bisher in der Bundesrepublik so noch nicht erlebt. Und in dem Zuge sollte man auch immer wieder noch mal darauf hinweisen, man hat enorm viel Waffen gefunden, an die 400 Waffen. Man hat massiv viel Munition gefunden. Es ist enorm viel Geld vorgefunden worden bei den Ermittlungen. Die Ermittlungen haben auch herausgebracht, dass unter anderem über 130 Personen eine sogenannte Verschwiegenheitserklärung unterschrieben haben. Also das heißt, die waren ein wenig eingeweiht und waren bereit, sich dort irgendwie einzubringen. Und vor allem sollten wir alle noch mal daran denken, wenn ich das mal so sagen darf, dass es ja auch schon Schüsse von diesem Spektrum gegeben hat. Bei einer späteren Razzia, beispielsweise in Reutling, hat der Verdächtige sofort das Feuer auf die Polizei eröffnet. Er ist ja auch unter anderem deswegen wegen Mordes in Stuttgart angeklagt. Er hat sich verschanzt gehabt und wollte wirklich Polizeikräfte töten. Das ist nicht zu unterschätzen. Das ist diese Gruppe. Diese Gruppe ist natürlich durch die Ermittlungen, sage ich jetzt mal, ausgebremst. Aber in der Form der Bewegung ist so eine Wiedererstarkung solcher Zellen möglich.
Also ich glaube, wir sind uns wahrscheinlich einig in der Bewertung, dass die Wahrscheinlichkeit, dass die Gruppe tatsächlich ihr Ziel erreichen konnte, eher gering ist. Trotz der von Herrn Speiter beschriebenen Ausstattung mit Waffen, Ausrüstungsgegenständen und der konkreten Planungen. Aber es ist zumindest einmal ein Gefahrenpotenzial hier vorhanden, das wir so, wie Sie es ja beschrieben haben, bislang in diesem Bereich noch nicht wahrgenommen haben, weil die Reichsbürgerszene, dieses Milieu, war ja bislang eher dadurch geprägt, dass man reaktiv Gewalt ausgeübt hat. Das heißt, dass es zu Eskalationen kam bei Polizeikontrollen, wenn der Gerichtsvollzieher vor der Haustür stand, bei waffenrechtlichen Maßnahmen, also wenn Waffen entzogen werden sollten, man sich dann in einer Art Verteidigungssituation wiederfand und dementsprechend dann auch zum Teil mit Waffengewalt ja auch in Baden-Württemberg reagiert hat. Diese Situation ist bei der Gruppe ja, um die es geht, hier eine ganz andere. Man hat ja aktiv einen Umsturz geplant. Wie realistisch das war, umzusetzen, ist ja nochmal eine ganz andere Frage. Aber wir dürfen vielleicht auch nicht ausblenden, dass wir hier auch ehemalige aktive Polizeibeamte, aber auch ehemalige Bundeswehrsoldaten mit entsprechender Ausbildung involviert hatten. Hier ist eine Gefahr, die eigentlich so abstrus das ideologische Gerüst erscheint, das diese Menschen umgetrieben hat, diese verschwörungsideologischen Beweggründe, die damit reinspielen, die das vielleicht sogar noch eher gefährlicher machen.
Also dann lassen Sie uns jetzt mal auf die Fakten schauen. Also dieser Prozess, der gestern begonnen hat in Frankfurt, in Stuttgart gibt es ja auch schon einen seit Ende April und in München wird es den dritten Teil geben ab Mitte Juni. Inwiefern sind die Angeklagten in Frankfurt tatsächlich repräsentativ für die Reichsbürgerszene, damit wir uns dieser Szene und der Definition der Szene ein bisschen annähern können?
Ja, der Verfassungsschutz bundesweit geht davon aus, dass wir ca. 23 Personen haben, die alleine dem Reichsbürgerinnen-Spektrum zugerechnet werden.
23.000 meinen Sie?
23.000, danke. Und immer wieder, Herr Dietrich hat es angedeutet, sind diese Personen ja aus diesen Strukturen auch durch militante Aktionen, Übergriffe auf Gerichtsvollzieher, Polizeibeamte und so weiter aufgefallen. Das heißt aber nicht, dass dieses gesamte Spektrum, da möchte ich Herrn Bolz auch wirklich recht geben, grundsätzlich als umstürzend militant eingeordnet werden kann. Dort muss man sehr genau und sehr differenziert schauen. Wir haben eben ein sehr heterogenes Spektrum. Man geht davon aus, es gibt nicht viele empirische Daten, dass diese Szene beispielsweise überwiegend in den letzten Jahren von Männern ab 45, 50 getragen worden ist. Im Übrigen, im Kontext der Pandemie haben wir aber auch eine Verweiblichung und Verjüngung dieser Szene erlebt. Aber das Ursprungsmilieu der Reißbewegten sind Männer im höheren Alter, die tatsächlich offensichtlich sich in Reißideen verstiegen haben. Und da gibt es ja dann verschiedenste Argumente, wie dann beispielsweise die Delegitimierung des Staates vorangetrieben wird. Ich nenne nur ganz kurz drei. Ein Argument ist eben, dass die Bundesrepublik schlicht und einfach kein Existenzrecht hätte, weil irgendein deutsches Reich weiter bestehen würde. Ein weiteres Argument ist dann auch beispielsweise, dass betont würde, dass die Bundesrepublik in Wirklichkeit ja eine BRD GmbH sei. Man sehe das ja schon am Personalausweis. Das würde ja schon andeuten, dass wir das Personal einer Firma seien. Und die dritte Argumentation ist immer wieder, dass wir letztlich beispielsweise mit dem Grundgesetz ja in Wirklichkeit gar keine Verfassung hätten und in dem Sinn auch kein Rechtsstaat wären. Das Dramatische aus dieser Delegitimierungsargumentation ist, im schlimmsten Fall kann damit auch herausargumentiert werden, dass man das Recht zum Widerstand hat und auch zur Selbstverteidigung. Und diese Übergrifflichkeit in der Argumentation haben wir in der Geschichte der Reichsbewegten in den letzten Jahren dann immer wieder erlebt, wo es dann ja schon öfters zu Schießereien auch mit Polizeikräften gekommen ist, sei es in Bayern, sei es eben auch in Sachsen-Anhalt.
Herr Bolz, hatten Sie das so präsent? Also, oder anders gefragt, wie gut fühlen Sie sich eigentlich informiert über die Reichsbürgerszene? Was wissen Sie über diejenigen, die sich irgendein Reich, also das Deutsche Reich oder folgende Reiche wieder zurückwünschen, die Reichsbürger?
Ich meine, wir sind uns, glaube ich, einig in der Diagnose des empirischen Sachverhalts, also um was es hier im Moment tatsächlich geht. Da sind wir überhaupt nicht strittig. Was strittig ist, ist etwas ganz anderes. Und das ist eine spannende Frage. Was strittig ist, ist nämlich, wie wir das benennen. Und ich glaube, die auch gewollte Naivität in der Auseinandersetzung mit dieser Reichsbürgerszene, die besteht darin, dass man Vokabeln einbringt, die wirklich nicht zu rechtfertigen sind. Und das sind gerade die spektakulärsten wie Gefährdung der Demokratie, aber vor allen Dingen auch Staatsstreich. Jeder, der sich mit realen Staatsstreichen oder dem Versuch eines Staatsstreichs irgendwann in der Geschichte mal beschäftigt hat, weiß, dass die Anforderungen dafür gigantisch sind. Die meisten Staatsstreichversuche, die groß organisiert waren und hinter denen nicht Idioten und Spinner standen, sondern große ideologische Gruppen, die eine breite Unterstützung in der Bevölkerung hatten. Diese gescheiterten Staatsstreiche in der Geschichte, die scheiterten eben an der Organisation eines ganz normalen Staates. Und deshalb halte ich es im Zusammenhang mit diesen Spinnern oder Paranoikern wirklich für völlig unangemessen, von Staatsstreichversuchen zu sprechen und erst recht dann natürlich von einer Gefährdung der Demokratie. Der Streit meines Erachtens in diesem Thema geht um was ganz anderes, nämlich wie man das kategorisiert, wie man das bewertet und welche Effekte man aus dieser Bewertung zielt. Und da bin ich wirklich gespannt, wie sich unsere Diskussion entwickelt. Bisher ist sie meines Erachtens viel durchdachter und bedachter als die polemischen Diskussionen, die die einschlägigen Politiker hier führen möchten.
Herr Bolz, Sie haben jetzt mehrfach dieses Wort Spinner oder Paranoiker genannt. Ich würde das jetzt, um es mal salopp zu sagen, gar nicht so sehr auf die Reichsbürgerszene beschränken. Was wir in der tagtäglichen Arbeit über alle Phänomene, die wir im Blick behalten, feststellen, ist, dass Radikalisierungsverläufe, die sich letztlich in allen Extremismusbereichen abspielen, egal ob das jetzt der Islamismus ist, ob der Links- oder Rechtsextremismus oder hier in diesem Milieu sich dann abbildet, dass wir es häufig mit Personen zu tun haben, die im Wege ihrer Sozialisation Brüche erleben, schwierige Situationen durchmachen. Das sind zum Teil natürlich auch, vor allem jetzt mal, wenn ich an den Rechtsextremismus denke, Islamismus, heranwachsende Jugendliche auf dem Weg zum Erwachsenwerden, dann auf der Suche nach einer Sinnhaftigkeit, aber auch Bindungen, die sie nirgends finden. Wir finden ähnliche Dinge aber auch im Reichsbürgermilieu, dass wir hier Personen immer wieder auch feststellen, wenn auch letztlich dann höheren Semesters, die ihre Radikalisierung auch wiederum verstärkt durch schwierige finanzielle Situationen, persönliche Krisen, Scheidungen, Lebenskrisen im Allgemeinen vielleicht dann begleitet sehen. Aber häufig eben auch psychische Defekte, die da dahinter stecken. Also das, was wir erleben, ist Terrorismus. Die Spinnerei ist kein Ausschlusskriterium, sondern das kann auch Hand in Hand gehen. Und das erleben wir immer wieder.
Ja, also das heißt, psychische Defekte machen diejenigen, die sie haben, und der Reichsbürgerszene angehören, nicht ungefährlicher.
Das ja, keinesfalls.
Wir sollten wirklich vorsichtig sein bei der Pathologisierung von politischen Bewegungen. Es gibt diese Auffälligkeiten. Ich habe einige Persönlichkeiten kennengelernt. Ich kann das völlig nachvollziehen, dass es diese Wahrnehmung gibt. Aber sie darf nicht dazu führen, dass wir die Warnungen, die in dieser Ideologie angelegt sind, dass es hier zu Übergriffen, Mord, Anschlägen, Attentaten kommen kann, darf dadurch nicht wahrgenommen werden. Aber ich möchte Herrn Bolz auch ein bisschen bestätigen. Ich finde auch, dass wir sehr vorsichtig in der Begrifflichkeit sein sollten. Natürlich wäre dieser Staatsstreich misslungen. Alleine schon das Wort ist unzureichend für die Beschreibung dessen, was Sie geplant haben, weil eins haben Sie offensichtlich in Ihren Vorstellungen gar nicht berücksichtigt, nämlich inwieweit Sie überhaupt gesamtgesellschaftlich eine Akzeptanz gefunden hätten, wenn jemals die Installierung Ihrer Regierung dann vonstatten gegangen wäre. Selbst darüber haben Sie offensichtlich gar nicht so sehr nachgedacht. Das ist, glaube ich, auch einer der Punkte, wo man wirklich sieht, dass Sie in Ihrer eigenen Wahrnehmung gelebt haben, dass Sie glaubten, Sie würden mit einem Tag X wirklich dann das System kippen können. Aber ich sage es nochmal, eine Pathologisierung ist immer eine Relativierung der Ideologie und der Radikalität. Und das hat gerade die Geschichte der Reichsbewegten in den letzten Jahrzehnten immer wieder beeinträchtigt, dass man sie eben lange nicht so ernst wahrgenommen hat. Man muss das nochmal in Erinnerung rufen, 2016 nach dem tödlichen Schuss in Georgsmünden in Bayern auf Polizeikräfte, die versuchten, einen Reichsbürger zu entwaffnen. Erst da ist es ja dann auf Bundesebene wirklich ganz, ganz ernsthaft wahrgenommen
worden. Wobei ein Polizist ums Leben gekommen ist.
Ein Polizist ist ums Leben gekommen und dann sukzessiv steigen auch die Zahlen auf einmal der Reichsbewegten, weil jetzt genau hingeschaut wird.
Also Pathologisierung birgt das Risiko der Relativierung. Ich möchte dazu nochmal kurz zurückkommen. Eine nicht unerhebliche Rolle bei dieser Pathologisierung und dabei, dass die Reichsbürgerszene, Vertreter der Reichsbürgerszene in die Schublade Spinner gelegt werden, spielt ja sicherlich auch die Tatsache, dass Verschwörungstheorien weit verbreitet sind und auch unter den Frankfurter Angeklagten kursierten offenbar Verschwörungstheorien, richtig?
Das ist doch eigentlich normalerweise ein von allen akzeptiertes Beispiel für nicht einfach jetzt politisch-ideologische Kampfbereitschaft, sondern für Verblendung. Also mal abgesehen davon, dass es hin und wieder auch reale Verschwörungen gibt und dann eine entsprechende Verschwörungstheorie durchaus die Wahrheit sagen kann. Aber in diesem Zusammenhang, glaube ich, schreit es doch wirklich zum Himmel. Also ich sehe das Problem, das in einer vorschnellen Pathologisierung politischer Bewegungen steckt. Aber beides kann ich in dem Zusammenhang nicht erkennen. Weder kann ich erkennen, dass diese Pathologisierung vorschnell ist, ist meines Erachtens nur eine ganz simple Diagnose, noch handelt es sich hier meines Erachtens um eine politische Bewegung. Denn schauen Sie, das wäre genauso, wenn jemand irgendwie den mittelalterlichen Ordo wieder ausrufen würde und sagen würde, ich berufe mich auf Thomas von Aquin und alle Aquinaten des 21. Jahrhunderts müssen in der Welt wieder diese Ordnung herstellen. Oder denken Sie, Sie haben ja zu Recht auch die Islamisten als Parallele genannt, die dann denken, man könnte wirklich dann eine islamische Theokratie wieder aufrichten. Das sind für mich keine politischen Bewegungen, sondern das sind in dem einen Falle fundamentalistische, in dem anderen buchstäblich pathologische, krankhafte, sektenhafte Entwicklungen. Und man tut damit politisch durchaus auch revolutionären Bewegungen keinen Gefallen. Also man tut denen Unrecht, wenn man die auf eine Ebene der politischen Bewegungen stellt. Es ist etwas anderes, ob ich als, was weiß ich, unbelehrbarer Marxist immer noch für Kommunismus plädiere oder ob ich eine Vorstellung von Weltordnung aus dem Mittelalter vertrete. Das sind zwei unterschiedliche Dinge. Das eine ist, wenn Sie so wollen, verspätete Ideologie und das andere ist einfach ein reines Phantasma. Und die Reichsbürger leben in einem reinen Phantasma. Und manchmal sind Leute einfach auch krank und dann sollte man sie auch so benennen können und sollte nichts hineingeheimnissen an politischen Gefahren, die für meine Begriffe gar nicht existieren. Ich denke Ähnliches, wenn ich das noch sagen darf, auch oft bei den Neonazis. Ich habe schon oft den Eindruck gewonnen, diese Neonazis sind viel zu blöd, um auch nur die Ideologie der Nazis zu verstehen, sondern die springen da auf aus mehr oder minder modischen Gründen oder aus dem Versuch, verzweifelt irgendwie eine Identität zu finden, ohne dass sie im Fernsten auch nur ahnen, was sie da zitieren oder beschwören. Und das würde ich diesen Leuten eben auch unterstellen, dass sie viel zu blöd sind, um zu verstehen, welchem Uraltphantasma einer gesellschaftlichen Ordnung sie da anhängen.
Aber Herr Beutz, weder macht es die Neonazis weniger gefährlich, dass vielleicht das so ist, wie Sie es beschrieben haben. Und zum Zweiten, es geht ja nicht darum, den politischen Bewegungen der Vergangenheit keinen oder einen Gefallen zu tun, sondern es geht ja letztlich um die realistische Einschätzung der Gefahren, die von der Reichsbürgerszene ausgehen.
Wir sollten halt, und das war damit auch nicht gemeint, nicht pauschalieren im Sinne von alle, die jetzt hier auf diesen Zug aufgesprungen sind, viele auch während der Corona-Proteste und sich dem Reichsbürgermilieu zugewandt haben, kann man als Spinner oder Personen mit psychischen Defekten bezeichnen, sondern wir haben es hier zum Teil ja mit hochgebildeten Menschen zu tun. Hier drückt sich etwas aus. Und deswegen ist es auch so unabhängig von der Frage, wie wir die Gefährdung, die durch solche Menschen entsteht, ja letztlich dann bewerten. Hier drückt sich etwas aus, eine besondere Anfälligkeit für solche Verschwörungsideologien. Und das haben wir ja in allen Bevölkerungsschichten, diese Anfälligkeit. Und Verschwörungstheorien eignen sich halt in besonderem Maße, gerade mal, wenn sie dann noch vielleicht auch antisemitisch unterlegt sind, im hohen Maße dazu, Freund-Feind-Denken zu produzieren, Widerstandsnarrative zu produzieren und dann auch Gewaltanwendung zu legitimieren. Und das hat natürlich nichts mit psychischen Erkrankungen zu tun, aber der Glaube an eine Verschwörungsideologie als solches schließt es ja auch nicht aus, dass ich nicht trotzdem eine politische Zielrichtung verfolge, indem ich dann sage, diese Dinge, an die ich glaube, die erwecken in mir das Bedürfnis, ich muss etwas dagegen tun und ich muss diesen Staat beseitigen, weil der ist Ursache und Grund für all dieses Übel, was ich wahrnehme. Also eine politische Zweckrichtung, die mag es hier schon geben. Und für uns ist das ja das entscheidende Kriterium, ob wir uns derartigen Gruppierungen zuwenden, sie beobachten oder nicht. Wenn es Studien gibt, die sagen, 30% der Bevölkerung in Deutschland ist offen für derartige Theorien, dann muss man sich auch nicht wundern, dass der ein oder andere das mit extremistischen Inhalten anreichert und dann auch entsprechend agiert.
Also, genau, das war jetzt das Stichwort. Thema. Extremistische Inhalte, Herr Speit. Kollege Jan Rabke vom CEMAS, dem Center for Monitoring, Analyse und Strategie, der sich ja auch schon seit Jahren intensiv mit der Reichsbürgerszene auseinandergesetzt hat, spricht ja auch nicht von Reichsbürgern, sondern von verschwörungsideologischem Souveränismus und erfordert tatsächlich, dass Inlandsnachrichtendienste und Ermittlungsbehörden die Zuordnung von Reichsbürgern und Selbstverwaltern als eigenständige Extremismusform anpassen und den verschwörungsideologischen Souveränismus als rechtsextrem einordnen sollten. Und da komme ich jetzt zu meiner eigentlichen Frage. Welche Rolle spielt rechtsextremes Gedankengut bei den Reichsbürgern?
Natürlich ist die Idee zu sagen, wir brauchen eine Kategorie, die dann auch eben dem Milieu des Rechtsextremismus zugeordnet wird, interessant. Aber die Verfassungsschutzstrukturen in der Bundesrepublik haben sich ja schon auf eine neue Kategorie geeinigt. Sinngemäß formuliert, die Delegitimierer des Staates. Ich habe im ersten Moment auch gedacht, und da bin ich ganz bei Herrn Bolz, Moment mal, Delegitimierung des Staates, was ist denn damit eigentlich gemeint? Darf ich die bestehenden Verhältnisse nicht mehr kritisieren? Bin ich dann schon ein Delegitimierer? Wo ist da die Grenze? Besteht da nicht die Gefahr, dass da auf einmal Menschen mit erfasst werden, die eigentlich da vielleicht eher eine positive Utopie haben von ein bisschen mehr Emanzipation, ein bisschen mehr soziale Gleichheit? Wenn man sich dann die Definition genauer anschaut, sieht man eigentlich, dass sie alle Merkmale aufführt, die wir auch zum Rechtsextremismus tatsächlich kennen. Da stellt sich dann wirklich die Frage, brauchen wir überhaupt diese neue Kategorie? Welche Intention ist dahinter? Und tatsächlich haben wir in der reichsbewegten Szene, wenn wir das idealtypisch trennen, auch immer schon Rechtsextreme dabei gehabt. Und tatsächlich muss man hier dann eben wieder betonen, wie heterogen diese Szene ist. Natürlich finden wir beispielsweise bei dem Souverän, den obersten Souverän des Königreichs für Deutschland, eine sehr spezielle, aber sehr erfolgreiche Reichsbewegung in der Bundesrepublik, Elemente des rechten Denkens, aber tatsächlich eben kein in sich geschlossenes rechtsextremes Weltbild. Wir kennen aber andere Personen, wie beispielsweise jemand, der im Gefängnis sitzt wegen Holocaustleugnung, der mal von ganz links gekommen ist, der wirklich ein in sich geschlossenes rechtsextremes Weltbild hat und vor Jahren schon tatsächlich die eine der ersten reichsbewegten Gruppen auch selbst gegründet hatte.
Und inwiefern gibt es tatsächlich auch Verbindungen zwischen der Reichsbürgerszene und der AfD? Also immerhin ist ja unter den in Frankfurt Angeklagten auch eine ehemalige Bundestagsabgeordnete der AfD, Birgit Malsack-Winkemann.
Die AfD tut jetzt natürlich so, dass sie gar nicht wüsste, wie diese Frau dieses Mandat bekommen hat. Und ich sag's mal so, ein Bundestagsmandat kriegt man nicht hinterhergeworfen. Nein, natürlich geht die Partei auf Distanz, weil sie Angst hat in der aktuellen Debatte, ob sie rechtsextrem benannt werden kann und auch so vom Verfassungsschutz eingestuft werden kann. Natürlich in diesem Kontext auf Distanz, aber wir können in einzelnen Bundesländern immer wieder aufzeigen, dass sie beispielsweise sehr enge Kontakte haben. Um nur ein Beispiel zu nennen, in Thüringen ist ein bekannter Reichsbewegter, der regelmäßig bei der AfD mit auftritt. Er hat im Übrigen auch erzählt, dass er ganz gut den Prinzen kennt. Also da sind die Wege kürzer, als man manches Mal so von der Ferne denkt. Wenn man genauer hinschaut, sieht man eigentlich, wie viel man dann doch zusammen kann. Allerdings muss man auch deutlich sagen, grenzt sich die AfD natürlich zu Reichsideen ab, dass irgendein deutsches Reich bestehen würde. Das ist natürlich logisch, weil dann kann sie auch nicht mehr hier in dieser Bundesrepublik kandidieren, wenn sie der Meinung ist, diese Bundesrepublik gibt es gar nicht.
Vielleicht, weil Sie das vorhin ansprachen, Frau Maul, diese Differenzierung, die wir vornehmen zwischen Reichsbürgern, Rechtsextremisten, Staatsdelegitimierern, das sind natürlich in gewissem Maße immer theoretische Konstrukte, die uns die Arbeit natürlich auch möglichst erleichtern sollen, eine Zuordnung, weil in Teilen auch unterschiedliche Konsequenzen in der Bearbeitung folgen müssen. Aber es ist natürlich richtig, wir haben durchaus Überschneidungen zwischen dem Reichsbürgerspektrum und Rechtsextremisten. Wir haben jetzt während der Corona-Pandemie letztlich vorgespült durch diese Protestbewegung nicht nur ein Erstarken der Reichsbürgerbewegung, sondern wir haben halt auch in viel stärkerem Maße als zuvor die Entstehung von Mischszenen, wo wir dann Personengruppen haben, wie zum Beispiel diese Gruppierung um den Prinzen von Reuß, wo sich Personen tummeln, die zunächst auch vielleicht unterschiedlichen Spektren zugeordnet werden können. Deswegen, klar, wir versuchen hier das gewissen Phänomenen zuzuordnen, weil wir das auch arbeitsorganisatorisch benötigen. All diese Phänomene werden bei mir in der gleichen Abteilung bearbeitet, wenn auch in unterschiedlichen Referaten. Aber bei zum Beispiel besonders sensiblen Fallkomplexen, Gefährdungssachverhalten oder solchen Dingen wie jetzt, als es um die Bearbeitung der Gruppe und den Prinzen von Reuß ging, dann machen wir das organisationsübergreifend, weil es gar nicht anders geht, weil diese Mischszenen entsprechend deswegen nicht weniger gefährlich werden und auch nicht unter den Tisch fallen dürfen.
Ich glaube, das ist eine der wichtigsten Beobachtungen, aus der man vielleicht eine andere Konsequenz ziehen sollte, als die einer noch differenzierteren Kategorisierung. Nämlich, dass man die Fragestellung einmal umdreht und sich fragt, was verbindet die eigentlich alle miteinander? Also sie haben unterschiedlichste Motive, aber es muss irgendeinen gemeinsamen Nenner geben, auch zwischen AfD und Reichsbürgern und ähnlichen Gruppierungen. Und ich glaube, das kann man relativ klar und deutlich sagen. Was die alle verbindet, ist, dass sie Nein sagen zur bestehenden Politik. So einige belassen es beim Nein, wählen vielleicht nicht mehr oder wählen halt die AfD. Andere lassen es bis zu Gewalttätigkeiten kommen. Aber es geht im Wesentlichen, um Leute, die sich entweder abgehängt fühlen, die diese neue globalisierte Welt nicht verstehen oder die die grüne Transformation nicht wollen oder die Ampelregierung und alles, was mit ihren neuen kulturrevolutionären Konzepten verbunden ist, radikal ablehnen wollen. Und das ist eben das, denke ich, Verbindende all dieser Gruppierungen. Also insofern ist das, was von Regierungsseite her Kampf gegen rechts genannt wird, im Grunde ein Kampf gegen all diejenigen, die Nein sagen zu dem, was ja bei uns politisch jetzt seit vielen, vielen Jahren läuft. Insofern scheint mir die Fragestellung viel spannender und interessanter zu sein.
Welche?
Was ist eigentlich
welche,
die Antithese? Also die Fragestellung, wogegen richtet sich das eigentlich? Es ist ohnehin mein Eindruck, dass die meisten politischen Bewegungen gar nicht dadurch charakterisiert sind, was sie positiv wollen, also die Reichsbürger vielleicht das Reich oder weiß der Teufel, sondern durch das, was sie ablehnen, wozu sie Nein sagen. Und das macht, glaube ich, auch ihre Gemeinsamkeit aus.
Herr Speit, ist das ausreichend differenziert, zu sagen, alle, die Nein sagen zur bestehenden Politik, sind Reichsbürger?
Nein, das ist natürlich nicht meine These, sondern sie sind rechts.
Ach so, alle, die Nein zur bestehenden Politik sagen, sind rechts?
Nein, das würde ich so auch nicht stehen lassen wollen, weil es natürlich auch berechtigte Kritik gibt, auch aus demokratischen Strukturen an der Regierung. Und davon lebt ja auch eine Demokratie. Ich glaube, das Problem ist hier, dass dieses Nein eben auch sehr schnell unterminiert ist mit bestimmten Ressentiments, die dann zeigen, dass es dort eine beispielsweise Demokratiefeindlichkeit gibt, dass es dort eine Feindlichkeit von einer Konsensdiskussion gibt und auch eine Feindlichkeit gegenüber eines offenen Streitgesprächs. Ich möchte trotzdem aber Herrn Bolz wirklich den einen Gedanken noch mal hervorheben. Es gibt nicht nur diesen Konsens des Neins, Es gibt auch einen anderen Konsens, über den wir wirklich wenig reden, nämlich tatsächlich den Konsens einer gemeinsamen Sehnsucht, eine antimoderne Sehnsucht nach einer Welt, die überschaubar ist, die klar ist, die eindeutig ist. Und das ist eben die moderne Gesellschaft nicht. Und da erleben wir dann eben das Zusammengehen von Reichsbewegten, die sich in ein Reich hineinträumen, von Esoterikern, die dann in einer Erleuchtung, in einer Harmonie sich erträumen. Letztlich haben sie die Sehnsucht nach einem harmonischen, ganzen, ursprünglich Gewachsenen. Und wenn ich das genau so formuliere, wird, glaube ich, auch deutlich, das ist schon mit rechten Implikationen. Und ich glaube, das ist eine Diskussion, die wir wirklich ganz, ganz wenig führen, weil wir dann, wie Herr Bolz zu Recht sagt, uns in Begrifflichkeiten festsetzen und da Assoziationen lostreten, die eigentlich dem Problem wirklich nicht gerecht werden.
Reichsbürger vor Gericht, wie gefährlich sind die Verschwörer? Das ist heute unser Thema in diesem Forum in SWR Kultur mit dem Reichsbürger-Experten und Journalisten Andreas Spalt, mit dem Medienwissenschaftler Norbert Bolz und mit Frank Dittrich, dem Abteilungsleiter Rechtsextremismus und Reichsbürger beim Baden-Württembergischen Landesamt für Verfassungsschutz. Ich möchte gerne an dieser Stelle nochmal darauf schauen, wie der Staat mit diesem Phänomen, das wir relativ lange versucht haben zu beschreiben, umgeht. Und da ist ja schon auffällig, dass die Überwachung der Bewegung durch den Verfassungsschutz erst nach dem tödlichen Attentat eines Reichsbürgers auf einen Polizisten im fränkischen Georgensmünd im Jahr 2016 eingesetzt hat. Das wurde hier auch schon kurz erwähnt. Warum erst so spät?
Also da will ich gar nicht um den heißen Brei herumreden. Innerhalb des Verfassungsschutzverbundes in der Bundesrepublik hat man bis zu diesem Zeitpunkt die Reichsbürger nur insoweit beobachtet, als man eindeutig rechtsextremistische Bezüge erkannt hat. Und das ist natürlich nicht der ganze Teil der Reichsbürgerbewegung des Milieus, sondern nur ein verschwindend geringer, jedenfalls auch zum damaligen Zeitpunkt. Und hier war offenkundig, dass hier Änderungsbedarf bestand. Es war nicht nur dieses eine Ereignis, sondern auch ein weiterer entsprechendes Vorkommen, ich meine in Sachsen-Anhalt, wo ein Polizeibeamter ins Gesicht geschossen wurde, dass man hier dann auch entsprechend begann, systematisch die ganze Szene aufzuklären. Daher auch diese Steigerung. Ich meine, eine Personenzahl von etwa 40 oder 50 Personen, die wir diesem Milieu zugeordnet haben. Wir sind jetzt bei knapp 4.000. Daran sehen Sie, dass hier natürlich auch bei uns ein Umdenken stattgefunden hat. Aber das ging zugleich nicht nur damit einher, dass wir intensiver hingeschaut haben, sondern dass wir innerhalb dieses Milieus über die Jahre hinweg eine massive Radikalisierung erlebt haben. Und das, was dort noch vielleicht als Einzelfälle erkennbar war, sind inzwischen eine Vielzahl von Fällen und das bundesweit, die dann durchaus auch, meine ich, eine gewisse Sorge Anlass bieten.
Herr Spalt, ich wollte das, was Sie angeregt haben, auch nicht abwürgen. Also vielleicht nochmal nachgefragt, was folgt denn daraus, dass wir jetzt viel zu selten darauf gucken? Also ist die Überwachung durch den Verfassungsschutz, wie sie jetzt geschieht, also nicht ausreichend, nicht hinreichend? Ist es der Punkt, den Sie machen wollten?
Ich wollte tatsächlich betonen, dass es eine zivilgesellschaftliche Auseinandersetzung ist über die Frage, wie wir hier leben wollen und unter welchen Bedingungen, welchen Verhältnissen. Und ich denke auch, dass genau das eine Frage ist, welche Sehnsüchte sind da, welche Bedürfnisse sind da und werden die gedeckt oder gibt es da falsche Propheten, wie es Leo Löwenthal aus der kritischen Theorie mal genannt hatte, die eben Menschen abholen in ihren Sorgen und Ängsten und dann radikalisieren? Und ich denke, das ist die gesamtgesellschaftliche Herausforderung, dass der Staat handeln muss, dass die Sicherheitsorgane handeln müssen, dass der Verfassungsschutz hinschauen muss. Ja, das ist die eine große Ebene, aber Gesamtgesellschaft, glaube ich, ist eher die Frage, wie schaffen wir es, Menschen mit einem kritischen Bewusstsein, die hinterfragen, die in Häkchen querdenken, inwieweit bleiben wir miteinander in einem Gespräch, um eben zusammen zu schauen, wie gestalten wir diese Republik. Und da sich wirklich auch große gesellschaftliche Defizite, eben auch weil die Analysen manches Mal zu vereinfacht sind. Und Herr Bolz hat so eine kleine Analyse, die ich unglücklich finde, auch nebenbei erwähnt. Nämlich, Herr Bolz, Sie sagten im Rande so ein bisschen, naja, da gibt es ja eigentlich keine, die sich mal die eigene Ideologie angeschaut haben. Dem muss ich wirklich widersprechen. Wenn wir uns beispielsweise das Vorfeld der AfD anschauen, dann sehen wir dort ganz gezielt Institutionen, Medien, Magazine, die eben sehr genau rechte Ideologie popularisieren, modernisieren, ganz gezielt wissen, was sie dort tun und das auch strategisch mit den sozialen Medien neu ausrichten. Wir müssen auch nicht akzeptieren, aber wahrnehmen, dass es in der Bundesrepublik einen harten Kern von Rechtsextremisten gibt, die hochideologisiert sind, die strategisch denken und die unter anderem diese AfD mit auf den Weg gebracht haben, dass sie so erfolgreich geworden ist.
Aber ich möchte doch noch ein bisschen bei der Überwachung bleiben. Also die Ursprungsfrage unserer Sendung war ja, sind die Reichsbürger wirklich harmlos, so wie es in manchen Medien dargestellt wird, oder bedeuten sie eine Gefahr für unsere Demokratie? Und daran möchte ich nochmal erinnern und möchte nochmal blicken darauf, was jetzt eigentlich konkret beim Landesamt für Verfassungsschutz in Baden-Württemberg getan wird in Sachen Überwachung. Und wenn ich das richtig sehe, gehört da ja sogar auch die Auswertung der Medien dazu, Herr Dittrich.
Ja gut, Medienauswertung ist, jetzt sage ich mal, ein Teil unserer Arbeit. Letztlich geht es ja darum, dass wir versuchen, speziell jetzt im Milieu der Reichsbürger, die Personen zu identifizieren, von denen wir ausgehen müssen, dass sie im Waffenbesitz sind. Dass wir insoweit die Waffenbehörden als auch Polizei unterstützen, dass diesen Personen auch, wenn wir sie als Extremisten auch als solche erkannt haben und das auch insoweit auch gerichtsfest belegbar ist, die Waffen und waffenrechtlichen Erlaubnisse entzogen werden. Das ist ein Thema. Genauso auch, dass es nicht akzeptabel ist, dass derartige Personen im öffentlichen Dienst beschäftigt werden. Das ist ein Widerspruch per se, das darf eigentlich nicht sein. Aber wie gesagt, das eine ist, Herr Speit sprach es an, ist ja die Frage, wie geht man reaktiv oder repressiv seitens des Staates mit diesem Phänomen um? Das andere ist aber, was kann man denn auch präventiv tun? Und ich habe schon den Eindruck, dass wir uns gerade, was dieses Milieu angeht, da sehr, sehr schwer tun. Das mag an der Zugänglichkeit der Personen liegen. Wir haben es häufig ja, wie schon bereits angesprochen, mit lebensälteren Personen zu tun. Also sage ich mal, typische Deradikalisierungsprogramme wie bei jugendlichen islamistischen Straftätern, die gehen dann sicherlich ins Leere. Und auf der anderen Seite, die Corona-Proteste haben es gezeigt, wir haben hier einen sehr, sehr großen Resonanzboden für verschwörungsideologisches Denken, auch bei uns in Deutschland. Und das treibt zunehmend Menschen in die Fänge dieser extremistischen Milieus. Da wächst etwas heran, was letztlich aber im großen Maße auf eine Politikverdrossenheit, eine feindselige Haltung dann letztlich dann auch gegenüber dem Staat und seinen Repräsentanten zurückzuführen ist. Also da sind viele gefordert und sicherlich nicht nur der Verfassungsschutz.
Also bei den Stuttgarter Angeklagten, die also seit Ende April vor Gericht stehen, handelt es sich ja offenbar ursprünglich um ganz normale Leute. Da gab es eine Dokumentation des SWR-Fernsehens, Reichsbürger im Südwesten, die letzte Woche ausgestrahlt wurde. Da ging es um zwei der Angeklagten, die aus Horb am Neckar kommen, darunter ein Dachdecker. Ein ganz normaler Mensch.
Ja, aber das ist ja eigentlich, ohne dass ich jetzt auf die Einzelfälle eingehen möchte, aber doch ein Beispiel dafür, wie es dann auch gerade mal während der Corona-Proteste, während dieser doch für viele Menschen sehr, sehr schwierigen Situation zu einer Unzufriedenheit, zu Kritik kam gegenüber staatlichem Handeln, wo dann Rechtsextremisten und Reichsbürger, Verschwörungsideologen mit ihren Angeboten, die sie geliefert haben, letztlich dann, ja, man kann sagen, auf Menschenfang auch gegangen sind und das mit Erfolg. Das hat das Ganze ja nur letztlich nochmal verschlimmert und führt dann auch, wie im konkreten Fall, der jetzt dann in Stuttgart bereits verhandelt wird, zu der Vorstellung dieser Menschen, man habe hier auch einen großen Rückhalt in der Bevölkerung. Also eine ganz fatale Vorstellung.
Ich denke, dass hier auch eins nochmal sehr, sehr deutlich wird, dass wir eben Personen haben, die aus der Mitte der Gesellschaft kommen, die etabliert gewesen sind oder etabliert sind und die sich dann eben so radikalisiert haben im Kontext der Pandemie. Und in dem Zuge wird natürlich auch nochmal meiner Meinung nach sehr, sehr, sehr deutlich, dass wir eigentlich hier ein Defizit haben, das eben im Kontext der Pandemie nicht aufgelöst worden ist. Nämlich eine Ansprache, eine Nachvollziehbarkeit der staatlichen Maßnahmen beispielsweise. Das hat offensichtlich vielen Menschen in der Mitte der Gesellschaft überhaupt nicht gereicht. Und sie haben dann nach Hilfe, nach Rat woanders gesucht.
Wenn ich nochmal das Stichwort, das sind auch normale Menschen dabei, kurz aufgreifen darf. Ich finde das gerade besonders spannend und symptomatisch. Und da bin ich wieder bei meinem Thema, dass man überlegen muss, was mit diesen Leuten, die sich da rechts irgendwie zu Hause fühlen, eigentlich passiert ist. Die sind alle normal oder normal gewesen und werden jetzt konfrontiert mit einer Welt und einer Politik, vor allen Dingen auch in Deutschland, die sich ja auf die Fahne geschrieben hat, diese alte Normalität in Frage zu stellen. Es gibt im Moment ein interessantes Buch von Bernd Ulrich und Frau Richter, Hedwig Richter, über diese neue Normalität, wie sie das ausdrücklich nennen. Also ihre Forderung ist, Deutschland ist nur zukunftsfähig, wenn das, was bisher normal war, in Frage gestellt wird und eine vollkommen neue Normalität entwickelt wird. Das passt auch sehr, sehr gut zu Begriffen wie große Transformation oder Versprechen der Grünen, ihr werdet Deutschland nicht wiedererkennen, wir sorgen dafür. Und das klingt vielleicht für Leute, die es wirklich gerne fortschrittlich und anders haben wollen, toll. Aber das klingt natürlich gerade für die Normalen, die Sie gerade angesprochen haben, die sich in ihrer bisherigen Normalität auch wohlgefühlt haben und darin ihre Lebenssicherheit gefunden haben, wie die absolute Bedrohung. Deshalb finde ich das in keinster Weise überraschend, dass, wie Sie das nannten, normale Menschen sich dann zu diesen extremen Formen des Protests hinreißen lassen oder da in irgendeiner Form mitwirken. Denn was in Frage gestellt wird für diese Menschen, ist ihr Selbstverständnis, ist ihre selbstverständliche Normalität. Und das kann man zwar mit allen möglichen guten Argumenten begründen, warum eine neue Normalität entwickelt werden muss, warum neue Werte geschaffen werden müssen. Aber es ist nicht überraschend, finde ich, dass sehr, sehr viele Menschen vor dieser neuen Normalität große Angst haben und sich mit Händen und Füßen dagegen wehren.
Das kann ich nachvollziehen, aber aus einer anderen Perspektive heraus. Wir wissen, zu Studien zur gruppenbezogenen Menschenfeindlichkeit ist schon sehr, sehr früh davor gewarnt worden, dass in der Mitte der Gesellschaft eine rohe Bürgerlichkeit aufkommen könnte, wenn sie Angst und Sorgen um ihre Freunde haben. Wir reden hier eigentlich auch über neue Verteilungskämpfe. Es geht auch darum, wer bekommt hier welche Stelle, wer verdient wie viel Platz lässt man Menschen mit Migrationshintergrund oder nicht? Oder wie viel Platz räumt man endlich Frauen ein? Oder wann wird endlich mal das gleiche Geld für gleiche Arbeit gezahlt? Das heißt, hier werden Menschen angesprochen, die nicht nur Sorgen und Ängste haben, sondern die haben auch Angst, dass ihre gesellschaftliche Stellung sozusagen sich ändern kann. Und ich glaube, dass der Begriff hohe Bürgerlichkeit von Willem Heidmeier uns da sehr viel hilft und auch die Radikalität nochmal deutlich macht. Hm. Und das ist ein Aspekt, den wir gerade bei Reichsbewegten als Potenzial für Militanz mitdenken müssen.
Jetzt haben wir die Problemlage ausführlich beschrieben. Mit Blick auf die Uhr stellt sich natürlich noch die Frage, was folgt aus all dem? Und vielleicht, um nochmal zurückzukommen zum Ausgangspunkt, zu den Prozessen, zu dem Prozess in Frankfurt. Können die Prozesse, die gegen die Reichsbürger in Stuttgart, Frankfurt und ab 18. Juni dann auch in München stattfinden, abschreckende Wirkung entfalten und damit unsere Demokratie schützen? Und was muss flankierend zur juristischen Verfolgung von Rechtsverstößen der Reichsbürger passieren? Schlussrunde. Vielleicht fangen Sie an, Herr Bolz.
Also ich kann mir keine positiven Effekte dieser Verfahren vorstellen, obwohl sie natürlich stattfinden müssen. Das ist ja selbstverständlich. Ich halte Verfassungsschutz und Polizei für ausreichende Organe und Organisationen, um mit diesem Problem flächendeckend fertig zu werden. Was nichts daran ändert, dass man diese Bewegung als Symptom ernst nehmen soll, so wie unsere Sendung das ja auch getan hat, und sich überlegt, welches echte gesellschaftliche Problem steckt eigentlich dahinter. Und das wäre die eigentliche gesellschaftliche Herausforderung. Aber der Appell an eine neue Diskussionskultur, der ergeht ja jetzt schon seit vielen, vielen Jahren und es hat sich bisher nie etwas geändert, mit Ausnahme dieser Diskussion heute.
Herr Dittrich.
Also über Maßnahmen des Staates, über letztlich die Beobachtung durch den Verfassungsschutz, polizeiliche Maßnahmen, letztlich eine strafrechtliche Verfolgung und Verurteilung auch durch die Justiz hatten wir ja schon zu Genüge gesprochen. Was ich wichtig finde, ist, und das haben uns die Demonstrationen gegen Rechtsextremismus vor einigen Wochen doch auch gezeigt, dass es wichtig ist, dass die Bürgerinnen und Bürger dieses Landes auch deutlich machen, dass sie hinter dieser Demokratie stehen und denen, die hier versuchen, Zweifel zu sehen und gegen den Staat agieren, deutlich machen, dass sie eben nicht die Mehrheit vertreten. Und ich glaube, das sind Zeichen, die dann auch die Demokratie als solches und unser Gemeinwesen stärken.
Herr Speit.
Ja, es läuft ja ein wenig auch in die Richtung hin, dass wir überlegen müssen, ob Strafgesetz oder polizeiliche Maßnahmen verschärft werden müssten. Ich denke, das ist überhaupt nicht geboten, sondern die einfache Anwendung von dessen, was wir haben, für eine wehrhafte Demokratie genügt völlig. Sie muss aber schnell und zügig umgesetzt werden. Gesamtgesellschaftlich habe ich das angedeutet. Ich denke wirklich, wir brauchen eine größere Diskussion darüber, warum Menschen sich zu rechtsextremen Verschwörungsnarrativen oder reichsideologischen Elementen hinwenden, warum sie sich dazu angezogen fühlen. Und ich warne davor, das sind nicht alle Spinner und Wahnsinnige. Wir müssen auch unterscheiden zwischen denjenigen, die sich verrannt haben oder denjenigen, die sich bewusst hingewendet haben und auch stehen bleiben wollen. Wir müssen wahrnehmen, dass es politische Überzeugungstäterinnen in der Bundesrepublik gibt, die solches Gedankengut massiv forcieren. Und wir müssen auch wahrnehmen, dass es Mitlaufende gibt. Diese Differenz ist nötig, um Widerstand und tatsächlich eben auch Hilfsangebote zu entwickeln.
Reichsbürger vor Gericht, wie gefährlich sind die Verschwörer? Das war das Thema in diesem Forum in SWR Kultur mit dem Medienwissenschaftler Professor Norbert Bolz, dem Rechtsextremismus- und Reichsbürgerexperten und Journalisten Andreas Spalt und mit Frank Dittrich, der als Abteilungsleiter beim Landesamt für Verfassungsschutz Baden-Württemberg für Reichsbürger und Rechtsextremismus zuständig ist. Ich sage danke für die Diskussion, danke für Ihr Interesse. Am Mikrofon war Doris Maul.